Fulda Kultur, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Jemand, der schon ja sein Leben lang in Fulda einiges bewegt hat. Zwischendrin war er mal nicht in Fulda, reden wir auch gleich drüber. Aber der gerade in den letzten Jahren wieder von sich groß reden hat machen lassen, gerade wenn ihr auf der Landesgartenschau gewesen seid oder jetzt auch beim Musical Sommer beispielsweise. Auch da werden wir seinen Namen häufiger sehen. Jemand, wo ich mich sehr freue, dass er endlich da ist. Ich habe lange gewartet, dass er kommt. Heute ist er da. Sven Nelles. Hallo Sven.
Hallo Shaggy. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ich freue mich wirklich, denn ich kenne dich ja schon sehr, sehr lange. Ich weiß nicht, wie lange du mich schon kennst. Dein Name habe ich schon vor langer Zeit schon das erste Mal gehört und auch schon oft bei dir gegessen Sachen von dir gegessen, denn du bist hauptberuflich, kann man sagen, Caterer, sagt man das mittlerweile? Oder würdest du das so bezeichnen?
Genau, Caterer, ja.
Du hast ja auch als Gastronom schon einige auch gastronomische Stätten gehabt, wo du zu Hause warst. Mhm. Da hat sich viel verändert. Aber bei dir fangen wir auch ganz, ganz vorne an. Du bist sogar gebürtiger Fulderer.
Ja, 1969 in Fulda, im Klinikum Fulda geboren. Und die ersten Jahre bin ich auch in Bachrhein groß geworden. Grundschule Bachrhein,
da warst du, Bachrhein. Und dann bist du aber irgendwann, dann in jungen Jahren nach Hilders seid ihr gezogen mit der Familie.
Ja, mein Vater hat in Hilders ein kleines Hotel gekauft und dann sind wir mit der gesamten Familie nach Hilders gezogen. Mhm.
Dein Vater, lass uns doch mal kurz über den sprechen, der hat ja auch schon in dem Bereich gearbeitet, kann man das so sagen?
Ja, mein Vater war der Erste, der in Fulda Pizza gemacht hat, in der Sebastian-Klause damals. Dann ist er rübergezogen auf die Leipziger Straße, ich glaube jetzt Rimini. Da hat er damals die erste Diskothek gehabt. Da hat damals der DJ noch mit der Trompete unter der Lichterkugel bei Howard Cavendale, glaube ich, oder sowas, angefangen, den Abend einzuläuten. Und er war auch der Erste in der Grillenburg. Mein Vater, soweit ich weiß, war auch einer der Ersten mit dem Herrn Zuspann zusammen, die Catering in der Ecke gemacht haben. Also er war schon so ein gastronomischer Vorreiter und hat dann irgendwann in Fulda die Zelt abgebrochen und ist nach Hilders gegangen.
Die Sebastian-Klause, da fing's quasi an. Die ist Sebastianstraße, das ist, genau. Wo ist es? Das ist das
unterhalb war so eine Querstraße von der Leipziger Straße. Ja. Auf der linken Seite ist das Rimini, früher von meinem Vater Rumpelkammer hieß das früher. Ja. Und dann geht's rechts runter. Ja. Sebastian-Klause gibt's immer noch.
Die gibt's noch,
ja. Ich war jetzt mit Familie waren wir jetzt nach über 40 Jahren, nach 43, 44 Jahren waren wir mit unserer Mutter nochmal da essen. Sie wollte nochmal essen gehen. Ja. Und Einrichtung ähnlich, Räumlichkeiten ähnlich. Der Aufzug in die erste Etage, wo oben die Pizza früher gemacht wurde, ist immer noch da. Also und die Pizza ist auch noch, geht auch in die Richtung. Nicht ganz so wie früher, aber geht in die Richtung.
Ich habe als Kind in der Nähe gewohnt, gar nicht so weit weg davon. Und da habe ich auch immer gespielt. Deswegen erinnere ich mich auch sehr, sehr, sehr gut daran. Irgendwie. Und ich weiß, dass wir da auch immer Pizza essen waren.
Aber sehr, sehr, sehr erfolgreich damit damals.
War für dich dann klar, du willst auch in die Richtung gehen oder hast du dir erstmal überlegt, vielleicht doch was anderes zu machen?
Ja, ich wollte eigentlich irgendwas Handwerkliches machen, Schreiner oder Elektriker oder Kfz-Mechaniker, wie es damals noch hieß. Das war eigentlich so das, wo ich machen wollte, aber mein Vater hat die Gastronomie dann doch besser gefunden. Mhm. Jetzt im Nachhinein natürlich glücklicherweise ist auch alles gut gewesen und hat mich dann mit 15 Jahren nach Österreich geschickt, also von der Realschule runtergeholt und hat gesagt, nee, der Junge muss was arbeiten.
Der muss, und, was Richtiges machen.
Genau, muss was Richtiges machen. Und dann hat er mich damals, war die Autobahn noch nicht fertig, 600 Kilometer weiter nach Österreich gesteckt und wahrscheinlich wollte er seine Ruhe von mir haben, das kann auch sein, aber ja, so bin ich mit 15 in die Ausbildung gegangen.
Ja, Ausbildung zum Koch mit 15 Jahren dann schon ganz alleine in der weiten Ferne Jungholz.
Ja, genau.
Wie war das so? Kannst du dich erinnern? Wie war das für dich?
Ja, ich bin in die Ausbildung im August. Oktober wurde ich dann 16. Das waren schon ein paar interessante Wochen. Vor allem kam dann mein damaliger bester Freund, leider schon verstorben, kam dann auch in die Lehre und mit dem habe ich mich super vertragen. Das ging dann auch gut bis Weihnachten und dann kam das erste Mal Heimweh. Keiner mehr da, außer die Lehrlinge und der Chef. Und das war schon ein bisschen übel, Weihnachten, Silvester, aber danach war alles super.
Du bist dann, die Ausbildung hast du dort fett beendet auch.
Ja.
Du bist dann nach der Ausbildung aber zurück nach Hause gekommen. Deinem Vater ging es auch nicht so gut und du musstest dann quasi zu Hause dann auch dann richtig mitarbeiten. Wie war das denn dann für dich quasi? Du hast ja dann auch direkt in den jungen Jahren dann auch Verantwortung tragen müssen.
Ja, also ich hatte in Österreich gibt es die Berufsschule, das ist ein Internat, sind immer 8 Wochen Blockunterricht. Und bei mir im Zimmerkollege damals, da war der zweite Captain von der Am Europa, war der Nachbar, auf jeden Fall Hätte ich auf der Amaroma anfangen können zu arbeiten. Das war eigentlich auch schon alles klar und alles fest. Und dann hat mein Vater mal Magenkrebs bekommen, mit einer ganz schweren Operation. Und da natürlich Familie als erstes zählt, ganz klar, bin ich dann im elterlichen Betrieb und habe dann ein paar Jahre mit meiner Mutter und mit meinem Vater teilweise den Betrieb weitergeleitet. Natürlich mit 18, 19, 20 Jahren Verantwortung tragen, ist das war noch nicht ganz so das große Thema bei mir. Aber ich war halt für die Familie da.
Du hast dann aber auch trotzdem Ambitionen gehabt, dann nicht quasi erstmal da zu bleiben, sondern dich auch weiterzuentwickeln. Bist du erstmal in die gehobene Gastronomie dann noch gewechselt nach ein paar Jahren?
Genau. Ich bin dann in der Nähe von Gummersbach. Gab es damals, wo die ganzen Handballer abgestiegen sind, gab es ein Hotel mit einem französischen Küchenchef. Und dort wollte ich eigentlich zuerst arbeiten. Das Ganze habe ich dann nach 4 Wochen, 6 Wochen gemerkt, diese Sterneküche, ich bin eher der Rustikalere. Die Sterneküche ist nicht unbedingt meine Ambition. Und somit bin ich dann bei meinem damaligen, auch ein guter Freund von mir, habe ich dort mit gewohnt und dann bin ich in eine Bremsbelagfirma gegangen und dachte, ich sage der Gastronomie mal auf Wiedersehen nach den 6 Wochen Sterneküche. Und habe aber auch relativ schnell gemerkt, dass das nichts gebracht hat.
Dann hatte ich auch das Zuhause wieder gerufen. Deinem Vater ging es schlechter. Ja. Du bist zurück nach Hause und hast dann komplett im elterlichen Betrieb angefangen.
Genau. Hab dann wieder eine gewisse Zeit im elterlichen Betrieb gearbeitet. Und Vater und Sohn, das war dann nicht mehr ganz so das Ideale. Ich habe dann meine damalige Frau kennengelernt. Hab dann auch, die war dann auch schwanger mit meiner größten oder ältesten Tochter, die jetzt gerade in den Wehen liegt im Krankenhaus. Oh. Also ich werde jetzt gerade...
Kann sein, wenn es zwischendrin klingelt und den Podcast, den Podcast heute nur halb hört, dann freuen wir uns trotzdem fürs
Ja, wir werden schon beenden. Auf jeden Fall kam dann meine große Tochter auf die Welt oder die älteste Tochter und dann war halt ein bisschen Familienzeit angesagt, was mein Vater nicht ganz so toll gefunden hat und so sind wir halt nicht auseinandergegangen. Das war dann halt so.
Ja, Familie dann auch trotzdem ein wichtiges Thema für dich, du hast gerade gesagt. Genau. Michelle, deine älteste Tochter, bist du schon Großvater?
Nee, ich bin gerade am Arbeiten.
Auf dem Weg.
Das heißt, ja, genau. Ja.
Noch, vielleicht das letzte Mal, dass wir ihn hören, war er nicht Großvater.
Bestimmt.
Du hast dann auch das erste Mal dir überlegt, dich auch komplett selbstständig zu machen mit deiner eigenen Firma. Das gab ein Steakhouse, was du eröffnet hast. Wo war das?
Da war ich noch nicht selbstständig. Das war unten am Rosenbad. Da ist jetzt, glaube ich, ein Inder drin.
Genau.
Steakhouse El Rancho hieß das damals. Argentinische Holzkohle, großer Holzkohlegrill, wurde wirklich alles da drauf gegrillt. Da habe ich auch ein bisschen, da ging das schon los mit dem am offenen Feuer oder an der Glut zu arbeiten. Da war ich damals in der Küche mit einer Frau Petzold als Besitzerin. Da war ich aber nur angestellter Koch.
Okay, da quasi noch nicht. Da bist du noch. Das kam dann später.
Genau.
Was auch noch kam, war deine zweite Tochter.
Genau, die kam dann auch zwischenzeitlich, genau, die Nathalie.
Also wie war das denn? Das ist ja schon noch wirklich eine große Belastung. Also man, für Leute, die in der Gastronomie sich ein bisschen auskennen, das ist ja schon hartes Brot auch, gerade in der Küche zu arbeiten auch. Und dann noch zwei kleine Kinder.
Deswegen zum großen Teil, also nicht nur deswegen, aber aus diesem Grund ist meine erste Ehe natürlich gescheitert. Ja. Erst den Zeitmangel bei meinem Vater damals, dann bin ich dort als in die Küche gegangen. Dort habe ich genauso gearbeitet wie vorher. Dann kam das zweite Kind, da hat auch vom Geld her hat es aber auch nie so richtig geklappt. Und Gastronomie vor 20, 25, 30 Jahren war halt noch ein bisschen anders wie heute. Gell? Dann hat die Besitzerin von dem Steakhouse El Rancho hat die Linde in Bimbach übernommen, wo ich dann ein bisschen mehr wie ein Jahr war. Und von dort aus habe ich dann das Lindeneck übernommen. Damals war das Pfannkuchenhaus schon. Also ich habe es nicht erfunden, sondern die Frau Petzold hatte damals das Pfannkuchenhaus schon gehabt. Und das habe ich dann von ihr abgekauft und übernommen. Und da war ich dann das erste Mal selbstständig.
Da warst du erst mal selbstständig. Wie war das dann für dich? Du hast ja auch gemerkt, Selbstständigkeit bringt nochmal andere Dinge mit sich. Ja. Also du musst viel mehr Dinge achten. Das Geld muss kommen, man hat andere Abgaben nochmal. Ist noch ein Riesenunterschied. Wie war die Zeit für dich?
Es war interessant, auch sehr lehrreich im Nachhinein. Ich würde mal sagen, 10 Jahre zu früh gewesen. Ich war zu jung. Man hat das mit dem Geld in der Kasse, wie es halt so oft in der Gastronomie ist, man hat das nicht ganz so verstanden, hat da gewisse Fehler gemacht. Der Umsatz, der in der Kasse ist, naja, das ist ja super. Man hat nicht dran gedacht, dass ein Finanzamt kommt und sowas. Wir haben zwar alles bezahlt, alles super, Aber dann kam die Scheidung und mit den zwei Kindern und damals ging es mir nicht ganz so gut. Das war so ein Tiefpunkt in meinem Leben, der tiefste Punkt in meinem Leben, Scheidung, den Laden zugemacht, finanziell war es nicht rosig, war nicht ganz so einfach, aber wenn man einmal ganz unten ist, ist auch einfach wieder nach oben zu kommen. Also es geht dann wieder nach oben.
Es geht nur noch nach oben. Es geht nur, kann ja nur noch nach oben gehen, theoretisch, aber ja, trotzdem keine einfache Zeit auch. Ich meine, du hast ja oft dann auch wahrscheinlich den Gedanken gehabt, und du hast es ja ein paar Mal gemacht, aus der Gastronomie wieder auszusteigen.
Genau.
Aber bis heute hatte ich die Gastronomie nicht losgelassen.
Ja, das ist so.
Denn es ging dann auch weiter zu Peter Groß. Und da hast du ja eine ganze Menge dann auch wieder Aufgaben und Verantwortung gehabt.
Ja, dann ein paar Monate später habe ich dann den Herrn Hillenbrand, den kann ich weitläufig. Der war damals Küchenchef in dem Grünen Baum in der Löhrstraße. Hatten frisch aufgemacht, also brauchten Köche ohne Ende. Dann bin ich im Grünen Baum als Koch eingestiegen bei Herrn Hillenbrand. Der dann wiederum drüben in dem Kino, hat auch der Herr Groß damals das Kino oben der Golden Butter, das war der Asiade. Dann das Cinderella, die Diskothek hinten und sowas hat er alles gemacht. Und unten das Gecko. Und da war der Hillenbrand dann vom Grünen Baum, ist er rübergewechselt in den Asiaten oben, hat den Asiaten, den Thailänder und den Mexikaner geführt. Dann gab es ein bisschen Querelen zwischen Herrn Groß und Hillenbrand. Dann ist er wieder rübergewechselt in den Grünen Baum und ich bin dann in den Asiaten und habe den Asiaten und den Mexikaner ein bisschen begleitet und auch federführend mit betreut, aber immer in Verbindung mit dem Herrn Hillenbrand.
Ja, ganz schön viele verschiedene Restaurants, ganz viele verschiedene Locations und verschiedene auch Gerichte, die man dazu bereiten muss. Vom Asiaten, Steakhouse. Ja. Ist es sowieso immer auch deine Leidenschaft gewesen, zu sagen, ich mag Lebensmittel, ich mag Essen, egal was es ist?
Ja, egal. Also wo ich meine Grenzen gesehen habe, das war diese wirkliche Sterneküche. Da musste man damals wirklich 14, 15 Stunden arbeiten. Mhm. Wovor ich nie Angst hatte, habe ich auch oft genug gemacht. Aber in der gehobenen Gastronomie war das damals noch mit 6 Tage, 7 Tage, 17 Stunden, 16 Stunden. Das war schon hart. Das war jetzt nicht mein Dingen. Auch dieses Filigrane. Der Asiate, der Thailänder oben, das hat mich super interessiert. Das waren thailändische Köche da oben und auch ein thailändischer Koch, die authentisch gekocht haben. Das natürlich muss man so ein bisschen auf Europa runterbrechen, weil die Schärfe teilweise aus Nordthailand ist nicht zu essen. Die ersten 3 Tage hat mir auch wirklich der Mund gebrannt von morgens bis abends. Dann gewöhnt man sich dran und es war eine super Küche. Wir haben dort immer Lieferungen bekommen, einmal die Woche frischen Fisch. Wir hatten einen ganzen Schwertfisch in der Theke, Riesentunfischfilets, Dorade, also Wolfsbarsch, alles in einer wahnsinnig tollen Qualität hat man da oben. Mexikaner hat man auch viele, nicht nur Nachos, nicht nur Burritos, sondern auch andere Gerichte. Ja. Es war eine interessante Sache. Ich finde das immer toll, auch heute noch. Suchen wir immer wieder was Neues, versuchen uns immer wieder nicht neu zu erfinden, aber immer wieder was Neues mit reinzubringen. Und ja, also um deine Frage zu beantworten, Lebensmittel haben mich schon immer interessiert und fasziniert.
Ja. Und spannend, wirklich ein spannender Lebenslauf auch so viel. Denn es ging ja noch mal weiter. Also du hast ja jetzt auch gar nicht so lange, aber du warst dann noch bei den Ratstuben in Petersberg als Koch.
Genau.
Ratstuben, das Restaurant, was du später noch mal übernommen hast? Sind das die gleichen Räumlichkeiten?
Ja, genau, die gleiche
Räumlichkeit. Genau, da kommen wir später auch gleich noch mal. Ja. Das war aber auch nur eine kurze Zeit, denn danach ging es zur Bachmühle.
Genau, mit Dennis Luckmann, der hat sich selbstständig gemacht in der Bachmühle und hat mich damals gefragt und es war, mir die Chemie hat gestimmt, das war auch alles super. Und dann bin ich bis zu einer kurzen Unterbrechung 8 Jahre lang in der Bachmühle gewesen als Küchenchef.
Auch eine tolle Location, die Bachmühle gibt es ja heute auch noch, auch eine schöne Location. Aber dann hast du dir auch gedacht, okay, ich muss jetzt erstmal raus aus der Gastronomie.
Ja.
Es reicht jetzt erstmal. Und du bist zu einer Firma, die man hier in Fulda natürlich auch kennt, zu Papert.
Ja.
Wie kam da der Wechsel, wie kam die Entscheidung und wie lange hast du es durchgezogen, aus der Gastronomie rauszugehen? Hat da deine neueste Tochter, die nämlich auch auf dem Weg war, was damit zu tun gehabt?
Nein, das unabhängig von Emma. Die Bäckerei Papert habe ich kennengelernt, damals in der Kaiserwiese, habe ich den Thomas Ziegler, war damals Lebensgefährte von dem Jürgen Hillenbrand, da kannte ich ein bisschen, da hat man sich unten getroffen mit einem Bekannten und haben wir mal einen Kaffee getrunken und irgendwann war eine Stelle als Koch frei und da habe ich gesagt, hier, ich habe keinen Bock mehr auf die normale Gastronomie, ich gehe zu Papert und mache da ein bisschen, koche ich ein bisschen und mache noch was nebenbei. Ich hatte einfach, 8 Jahre Bachmühle war auch anstrengend. Und dann habe ich Kontakt mit Papert aufgenommen. Die haben gesagt, okay, wir machen eine Filiale in Eichenzell auf, den Rhönhof. Da gab es damals eine Holzofenbäckerei noch drin. Und wir wollen da ein bisschen backen und wir suchen noch jemanden, der dort als Filiale da macht. Hm. Das heißt, habe ich dort angefangen, habe die Bäckerei Papert kennengelernt, bin dorthin, habe dann die Filiale dann übernommen, etwas mehr wie ein Jahr oder anderthalb Jahre und dann wurde ich Bezirksleiter. Ja. Der Herr Manfred Glüber, mittlerweile ein sehr guter Freund von mir, Geschäftsführer von Papert, mit dem habe ich mich damals sehr gut vertragen oder sehr gut verstanden. Und so bin ich da zu Papert in die Bezirksleitung gegangen.
Mhm. Und da bist du auch ein paar Jahre geblieben. Ja. Und Papert bist du dann trotzdem treu geblieben, denn du hast dich selbstständig gemacht mit einer Papert-Filiale.
Genau.
Ja, du hast quasi eine Papert-Filiale übernommen, oder?
Genau, im Franchise-System. Ja. Die Bäckerei Papert ist ja auf Backwaren, Snacks und sowas spezialisiert, mit einer Küche, wo frisch gekocht, wo normal gekocht wird. Das hatten sie sonst nirgends, nur da oben. Und da hat der Herr Klüber gesagt, hier, wenn du möchtest, bevor du, es war erst eine andere Filiale vakant, wobei er sagte, nee, lieber die nicht, übernehmen das Münsterfeld da oben, da hast du die Küche, du hast die gastronomische Kompetenz dafür, du bist Koch und da oben, das wäre die richtige Filiale für uns. Mhm. Und im Nachhinein hat er recht gehabt, das passt wie die Faust aufs Auge bei uns.
Und da ist aber auch Papert Catering bei Sven Nellis entstanden, oder, in der Zeit?
Ja, ich muss zum Catering sagen, ich habe ja schon immer Catering gemacht, auch mit meinem Vater, damals in Bonn und überall. Auch in der Bachmühle hatten wir Catering gemacht, dann wie gesagt, zu Papert gegangen, dann haben die Leute natürlich auch gefragt, die von uns immer Catering bekommen haben, machst du noch Catering? Dann muss man dem ja einen Namen geben, weil ich war ja bei Papert, ich könnte vielleicht sagen, Bachmühle. Und so ist es dann geblieben mit Catering bei Sven Hellis, was aber auch nicht lange, das war 2 Jahre oder ein Jahr, der Titel von diesem, der Unterbegriff für das Catering.
Ja, aber der Name ist ja das erste Mal dann wirklich auch mit drauf gewesen, dein eigener Name.
Genau.
Wie war das Gefühl, das erste Mal deinen Namen dann da zu lesen? Oder?
Ja, schon komisch.
Ja, das ist komisch.
Ganz komisch war es, als wir mit der Werbefirma in der Pofen, Firma DLKM, eine wahnsinnig tolle Firma, hat den Foodtruck beklebt und da haben wir gesagt, wir brauchen ein Logo für den Foodtruck und wir brauchen irgendeinen Zusatz. Und dann kam, da wurde es vorgestellt, Nellis und alle sind glücklich. Das fand mein Einverständnis überall, also ich habe das überhaupt gar nicht toll gefunden. Meine Frau war begeistert, ich habe 2 Wochen gebraucht und die haben mich alle überredet dazu. Und dann stand der Foodtruck das erste Mal mit dem großen Nellis-Name oder groß drauf geschrieben auf dem Uniplatz und da ist wieder so bewusst geworden. Das war schon komisch, das muss ich sagen. Also ich finde es heute noch komisch. Heute habe ich verstanden, dass es eine Marke ist oder eine Marke ist. Und der Zusatz und alles sind glücklich. Das ist auch mittlerweile, habe ich auch verstanden, weil das ist ja das oberste Ziel von einem Caterer oder von einem Gastronomen, dass jeder will seine Gäste glücklich machen.
Ja, eben. Ja. Und du hast einen Slogan und einen Namen und eine Marke. Also ich meine, das hat sich bis heute auch gehalten.
Ja.
In der Zeit, lass uns gleich nochmal zum ersten Foodtruck übrigens, das war der erste, den es in Fulda überhaupt gab, nochmal gleich zu dem nochmal zu sprechen kommen. Aber lass uns nochmal ein paar Schritte in die private Richtung. Ich habe deine Tochter gerade angesprochen, deine dritte Tochter, auch privat nochmal eine Hochzeit irgendwie.
Ja,
also
genau.
Da hat sich privat auch einiges verändert und das hat dich wahrscheinlich auch noch stärker gemacht im Herangehen an die anderen.
Ja, also die schlechte Zeit war damals nach der ersten Selbstständigkeit und nach meiner Scheidung und mit der Bäckerei Papert, mit dem Herrn Klüber und da habe ich auch meine Frau kennengelernt, meine jetzige. Von da ab kann man sagen, war es nur noch positiv. Das ging nur bergauf. Hört sich zwar blöd an, aber es war immer nur mit positiven Sachen begleitet.
Das ist schön. Also hört sich gar nicht blöd an, hört sich schön an, kann ich dir sagen. 2015, wir haben es gerade angesprochen, der erste Foodtruck in Fulda. Wie kam das und wie hast du dich, ich meine, es gab in Großstädten, gab es das schon, es ist so ein bisschen herangekommen, aber in Fulda gab es sowas noch gar nicht. Wie bist du auf die Idee gekommen, das in Fulda dann auch auf die Beine zu stellen?
Wir waren mit 2 befreundeten Pärchen, die kleine Kinder haben, waren wir im Playmobilland und saßen abends im Hotel und haben philosophiert über, was weiß ich, Gastronomie, Catering, alles. Und da hat ein Freund von mir gesagt, so ein Foodtruck, das wird da was Tolles. Da sage ich, ja, ich habe damit schon immer geliebäugelt, aber von den Kosten her, von allem her, ich bin kein Bratwurst, Pommes, Foodtruck, Dings, war das damals alles immer nur für mich eine Imbissküche. Hatte ich so eine Schiene, eine Kategorie reingepresst. Da hatte er gesagt, das wird da was Tolles in Fulda und dann nach, keine Ahnung, einer Flasche oder 2 Flaschen Jack Daniel's Cola haben wir zusammengesessen und gesagt, wir kaufen so ein Ding.
Ja.
Und ich habe das dann halt gemacht. Und derjenige, der da die Idee hatte, der stand noch nie mit drin zum Arbeiten, immer nur davor. Aber er findet es heute noch toll. Und so sind jetzt mittlerweile 4 Fahrzeuge draus
geworden. Ja, 4 Fahrzeuge mittlerweile. Ja. Ja, also man merkt, es ist auch, war ja dann auch ein Boom mit den Foodtrucks und sowas. Ja. Und der hat ja, hast du den, das war ja diesen, so ein US-Van, oder? Hast du den noch?
Der schwarze, das ist ein US, ein Stepman von Ford. Ja. Der ist definitiv bei uns. Dann haben wir noch den Airstream, das ist diese silberne Wohnwagenröhre. Davon haben wir 2. Ja. Und wir haben noch einen Oldtimer, so ein Citroen Y für Crepe und Kaffee und sowas.
Trotzdem kam ein Jahr später noch ein Laden hinzu, den wir eben schon mal angesprochen haben, die Ratsstuben. Aus dem wurde ein, du hast einen neuen Namen gesucht. Und wie bist du auf den Namen Emmas Leibspeisen gekommen? Hat ja sicherlich was mit deiner Tochter zu tun.
Mit Sicherheit, ja. Ich hatte immer gesagt, wir machen so ein Pfannkuchengeschäft nochmal. Das ist, ich würde das gerne nochmal machen. Die Fläche Ratsstuben war vakant, uns hat jemand angesprochen, wollte das machen. Da haben wir gesagt, okay, wir können uns sowas vorstellen mit so einer Pfannkuchengeschichte. Da haben wir gesagt, ja gut, Lindeneck oder zweites Lindeneck oder Lindeneck 2.0. Und das war alles zu lasch. Und dann hat die Emma immer gesagt, Pfannkuchen, also weil sie einfach Pfannkuchen geliebt hat zu dem Zeitpunkt, heute auch noch. Dann kam dann meine Frau auf die Idee zu sagen, nennen wir das ganze Ding doch Emma.
Ja.
Und so kam dann Emmas... Klar, Emmas Pfannkuchenhaus, Emmas Leibspeisen, genau. Emmas Leibspeisen.
Ja, das war auch sehr leckere Pfannkuchen. Ich habe ein paar Mal da gegessen, fand ich sehr, sehr schön. Und was dann auch noch hinzukam, das hast du ja, habt ihr ja ein paar Jahre betrieben, aber auch das Catering wurde größer. Du warst allein Caterer 2019 auf dem Domplatz bei den großen Veranstaltungen.
Nur bei Bonifatius.
Bei Bonifatius, genau, das meine ich ja, bei dem großen Bonifatius-Musical. Das war ein riesen Aufwand.
Ja.
Ein noch größerer Aufwand, sondern das Ganze kommen wir auch gleich nochmal. Ja. Aber da, allein das war schon ein Riesenaufwand. Hast du dafür auch schon extra noch Leute einstellen müssen?
Das erste Mal Bonifatius haben wir mit vielen Kollegen haben wir unterstützt, ob das Zuspahn oder Andreas Rau oder Volker Elm oder sonst was ist. Die haben uns da gut unterstützt und wir hatten mit einer Mietfirma, also Zeitarbeitsfirma, haben wir Mitarbeiter angemietet, weil das war halt einfach dann schon zu viel. Diese Menge an Mitarbeiter haben wir damals nicht gehabt, weil es auch nur eine kurze Zeit war.
Okay, verstehe. Dann aber nach 2019 kam 2020 und 2020, einige erinnern sich vielleicht noch, da gab es etwas, was uns alle, uns Künstler, uns Gastronomen wirklich ja sehr große Probleme bereitet hat, vielleicht sogar bis heute. Corona, wie war das für dich? Wie war das für euch?
Ja, Corona ist schon eine schwierige Zeit gewesen für alle. Also da, ich möchte auch gar nicht jammern. Wir haben das Ganze gut durchgestanden. Wir sind keine Gastronomie, wir gelten als Mischbetrieb, weil wir Grills verkaufen, mit denen wir arbeiten. Wir haben die Bäckerei dabei gehabt und somit sind wir aus dem Gastronomieförderprogramm rausgefallen, haben nur, in Anführungsstrichen nur, was aber auch okay war, die Förderung für Mischbetriebe bekommen. Und haben natürlich Federn gelassen, ganz klar. Wir mussten Finanzierung machen, um das Ganze zu überstehen. Haben das Ganze aber auch wirklich, wir haben es gut durchgestanden. Mitarbeiter haben mitgemacht, einige Mitarbeiter haben wir dadurch verloren, logischerweise. Aushilfen haben wir sehr, sehr viele verloren, weil die ja arbeiten nicht keine Ahnung, sondern die haben sich woanders was gesucht. Das ist halt so, was auch vollkommen in Ordnung war, haben aber zu allen ein gutes Verhältnis und einige sind auch wieder zurückgekommen zu uns.
War es ansonsten schwer, danach Corona wieder Mitarbeiter zu finden dann insgesamt?
Ja, das erste Jahr, wo dann der Lockdown wieder aufging im Juni, war katastrophal mit Mitarbeiter, also mit Mitarbeiter zu finden. Und die vorhandenen Mitarbeiter haben alles gegeben, also der Raum war gleich, die Produkte waren gleich, die Situation war gleich, es war alles gleich, aber es ist die erste Hochzeit, die wir gemacht haben, war mit so einem chaotischen Aufwand behaftet, weil die Mitarbeiter einfach aus der Routine raus waren. Auch in der Bäckerei bei uns, die Mitarbeiter haben 25% weniger Umsatz gehabt und waren aber nicht am Limit, aber es war, du hast gemerkt, da mehr ging auch nicht, weil man sich erstmal wieder dran gewöhnen musste.
Klar.
Fand ich, habe ich nicht geglaubt, dass sowas, dass es so ist, aber nicht nur bei mir, egal wo ich frage, nach Corona ging es erstmal schleppend.
Ja, war bei uns ja definitiv auch so. Also schwierige Zeit, aber Ich glaube, wir haben sie jetzt mittlerweile, glaube ich, überstanden.
Ja. Also
in einigen Bereichen merken wir noch so Nachwehen, aber größtenteils haben wir es hinter uns gelassen. Nach Corona brauchst du trotzdem ganz, ganz viele Mitarbeiter, denn ein anderes Großprojekt, vielleicht mit das größte Projekt, stand an. Die Landesgartenschau in Fulda, das war ja eine riesige Fläche insgesamt. Und da warst du Hauptcaterer. Wie kamst du dazu und was für Arbeit hat das bedeutet?
Landesgartenschau war eine besondere Herausforderung. Bis dato war das größte das Bonifatius Musical in 2019. Da hat man schon ein bisschen Angst davor. Das waren, glaube ich, 6 Tage. Man macht mal als Caterer 1-2 Tage, auch mal 3 Tage, aber 6-7 Tage am Stück. Dann vorher noch das oder hinterher noch das Stadtjubiläum mit dem großen Genussfestival, das man 2019 schon hat. Landesgartenschau war eine andere Dimension. 165 Tage, rund um die Uhr auf, 7 Tage die Woche. Das war wirklich eine Herausforderung. Wir waren zuerst geplant für die Fläche am Auerweiher, weil ich sagte, riesengroß, das habe ich mir auch gar nicht zugetraut, ehrlich gesagt. Dann ist die große Fläche vakant gewesen. Der Caterer, der dorthin sollte, hat abgesagt, relativ kurzfristig, aus nachvollziehbaren Gründen. Und dann kam die Landesgartenschau-Gesellschaft um uns zu und die Stadt Fulda, ob wir das nicht machen würden, weil regional und. Nach gewissen Vereinbarungen und Absprachen haben wir dann gesagt, okay, wir machen das, wir gehen das ganze Thema an. Und das waren dann noch 3 Monate Planung oder 3,5 Monate Planung. Die Zeit war knapp. Max von Bredow, der ja auch schon hier war, haben wir dann ins Team mit reingeholt. Glücklicherweise ist er zu uns gekommen als Projektleiter und dann lief das wirklich gut. Wir haben Mitarbeiter gefunden ohne Ende. Wir haben eine wahnsinnig tolle Werbekampagne für Mitarbeiter gemacht. Im Februar haben wir damit gestartet. Anfang und Mitte April hatten wir schon 70 Mitarbeiter, Teilzeit, Vollzeitkräfte, Aushilfen. Insgesamt wurden für die Landesgartenschau über 130 Leute nur dafür eingestellt und auch beschäftigt. Mhm. Und ich muss sagen, wir haben ein unwahrscheinlich tolles Team dort gehabt. Ausfälle, es war eine Person oder 2 Personen mussten wir an Aushilfen, mussten wir entlassen, weil es einfach nicht ging. Ansonsten alle anderen durch die Bank weg. Chapeau, die haben das durchgezogen bei 40 Grad im Zelt, morgens bei 7 Grad im Zelt. Das war schon ein großes Kino. Also muss ich sagen, da sind wir auch wirklich dankbar, dass wir so ein tolles Team gefunden haben.
Ja, ohne die wäre es ja gar nicht möglich. Ein Team weit über 100 Menschen, die tagtäglich da für euch gearbeitet haben. Toll, also wirklich Hut ab. Ich habe einen Hut auf, ich würde den jetzt abziehen. Also wirklich sehr, sehr großartig. Auf jeden Fall. Ich habe übrigens, das ist vielleicht ein kleiner Side-Fact, ein kleiner Gag am Rande, in Vorbereitung auf diesen Podcast im Social Media gelesen gehabt, ihr macht das wieder auf. Und dann habe ich auf das Datum gesehen, es war der 1. April. Ich bin drauf reingefallen.
Ja,
das einzige April-Scherz, wo ich drauf reingefallen bin.
Das muss ich sagen, dass der Max von Bredow, der Hund, der hat mir das auch nett gesagt. Das war auch im ersten Jahr, hat er bei der Landesgartenschau ein Foto von einem Hubschrauber reingemacht und hat drunter geschrieben, nettes Catering, mit dem Hubschrauber wird man von Station zu Station geflogen. Ja. Da musste ich kurz drüber nachdenken. Da kamen auch einige böse Antworten. Ja, in der jetzigen Zeit Umweltverschmutzung und man soll doch mal an die, was weiß ich, alles denken. Das wurde dann auch relativ schnell aufgeklärt. Ja. Und dieses Mal haben wir morgens auch aufgemacht und ich dachte mir, das Bild kenne ich, Nettes Catering. Und ich habe ganz kurz drüber nachgedacht, aber das war natürlich nicht der Fall. Und da hat er Max von Bredow in kleiner Brillschatz gemacht, ohne uns, also haben auch nichts gesagt. Auch da kamen wieder Anrufe und E-Mails, was wir da jetzt machen.
Ich hatte es mir erst aufgeschrieben, dachte, ich frage dich mal, lohnt sich das denn? Aber ja, witzig, ich bin wirklich der erste einzige Gag, wo ich drauf reingefallen bin. 24, jetzt kommt wieder Bonifatius auf euch zu, jetzt im August. Im August startet es, auch wieder mehrere Tage. Wie ist jetzt die Herangehensweise im Vergleich zum ersten Mal? Du hast jetzt noch was noch Größeres zwischendrin gehabt. Eigentlich gehst du wahrscheinlich jetzt lockerer an diese Tage ran oder ist es immer noch ein anderes?
Natürlich genauso angespannt, wie für so große Veranstaltungen man einmal angespannt sein muss, um dass es funktioniert. Wir gehen natürlich schon ein bisschen entspannter an die Planung dran, weil wir mit dem Max und wir haben noch unsere Melanie im Team und wir haben wirklich ein sehr, sehr gutes Führungsteam momentan, sehr, sehr kompetente Leute, die wissen, was sie tun. Dann haben wir auch die Stadt Fulda, der Scholz Spotlight, haben das ja jetzt auch schon einmal gemacht. Da gibt es jetzt auch nicht mehr ganz so viele. Es gibt andere Fragen, aber nicht mehr ganz so viele Fragen. Stadt Fulda sowieso mit Dominik Höhl, Rebecca Miem, und war ja auch schon hier. Gar keine Frage, hochprofessionelle Partner. Es ist eine Planung, es sind diesmal 10 Tage, wovon 2 Tage Spielpause sind. Mhm. Es sind diesmal 2000 Leute mehr wie 2019, also wir haben 6140 Plätze, glaube ich. Wir haben wieder eine wunderbare Loge, diesmal nicht auf der Affengalerie, sondern unterhalb der Michaelskirche für 50 Leute. Wir haben diesmal kein Zelt auf der Fläche, auf der Paulus-Promenade. Dort gibt es nur, was heißt nur, dort gibt es halt Stände mit Kleinigkeiten und Getränke, weil es einfach die Menschenmenge nicht mehr vorträgt, die, dass da noch ein Zelt hinkommt. Dafür haben wir dann die Orangerie für jeden Abend als Restaurant angemietet. Also es sind, glaube ich, auch wieder 70 Mitarbeiter täglich geplant. Ist eine besondere Herausforderung.
Das glaube ich. Ja. Aber auch ein riesenkulturelles Ereignis für Fulda. Auf wichtig, dass es auch die Gastronomie gibt. Du bist mittlerweile, so hört sich zumindest so an, sehr, sehr glücklich in der Gastronomie als Caterer. Ja. Könntest du dir vorstellen, irgendwann doch wieder die Entscheidung zu treffen, jetzt reicht es mal wieder, ich steige aus?
Nee, ich habe 2 Versuche gestartet stelle fest, ich kann anscheinend nichts anderes. Man kommt automatisch immer wieder dahin, ob das bei der Bäckerei war oder in dieser Bumsbelag-Firma. Ich mache es mit Leidenschaft und ich mache es wirklich sehr, sehr gerne. Und dann, ich habe es mittlerweile akzeptiert.
Ich glaube, auch viele Menschen sind froh, dass du es machst. Ich gehöre dazu.
Ja, danke.
Und bin glücklich, dass es dich gibt und bin froh, dass du heute zu Gast warst hier bei Fulda Kultur, dem Podcast. Eins möchte ich noch, du hast ja nämlich ein paar Mal einige der anderen Caterer erwähnt, mit denen du gut zusammenarbeitest. Es gibt gar nicht so diesen Konkurrenzgedanken, sondern man arbeitet sehr schön miteinander. Horst war ja auch schon mal hier bei mir im Podcast und insgesamt bist du froh wahrscheinlich, dass es die anderen auch gibt und dass man sich so gut versteht.
Ja, natürlich gibt es Caterer oder Gastronomen, die gar nicht mit uns können, die ich auch gar nicht kenne, aber leider Gottes ist das halt in jedem Bereich so. Es gibt welche, mit denen wir sehr, sehr gut können, es gibt welche, mit denen wir weniger arbeiten. Es gibt auch den einen oder anderen, mit dem wir wahrscheinlich nie zusammenarbeiten werden. Aber das ist, glaube ich, in jeder Branche so. Ich bin happy, dass wir unter anderem, wie gesagt, Zusparen à la carte oder Lindengut Catering jetzt für ehemals Parkett Zinnreich, die Frau Lindner oder der Andreas Rau, Volker Elm oder der Jörg Wehner in Flieden. Es gibt in jeder Ecke, im Notfall haben wir noch einen guten Freund in Ulm, der uns da unterstützen kann. Also wir haben überall Leute, mit denen wir zusammenarbeiten können, die auf unsere Ressourcen zurückgreifen können und auch tun. Mhm. Und genauso umgekehrt. Das muss ja immer im gegenseitigen Einvernehmen sein. Ja.
Sehr gut. So muss es sein.
Bin ich auch happy drüber, wirklich.
Da freue ich mich.
Ich hoffe, dass das hören und dass alle weiter so mit uns arbeiten.
Ich bin sehr happy, dass du heute bei mir zu Gast warst im Podcast. Und noch, das Telefon hat zwar einmal zwischendrin geklingelt, aber es war jetzt nicht das Krankenhaus, glaube ich, oder?
Nein.
Nee. Sehr gut. Jeder Gast bei Fulda Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song aussuchen in unserer Playlist bei Spotify. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
Ja, ich durfte in Berlin oben beim Live-Konzert sein mit einem meiner besten Freunde von Coldplay. Und da finde ich A Skyfall of Stars. Off-Stars, so finde ich super. Das wäre cool, wenn wir das dazu nehmen können.
Ja, kommt auf die Playliste. Vielen Dank, dass du da warst. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich bei den Hörerinnen und Hörern verabschieden.
Wir sind dieses Jahr wieder in der Stadt Fulda viel vertreten und den einen oder anderen werden wir bestimmt sehen. Ich hoffe, ihr seid alle glücklich, wenn ihr bei uns zum Essen wart oder was getrunken habt. Und kommt alle fleißig zum Bonifatius. Ich finde es ein Mega-Ereignis für Fulda. In 2019 waren ein bisschen wenig Fulderer da waren viele Leute von außerhalb. Also hoffentlich dieses Jahr 2024 Bonifatius Domplatz. Ich freue mich drauf, euch zu sehen.